Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs? Stecken die schon wieder? Männer.
Hallo verliert. Mal wieder. 0-4 gegen den ersten FC Nürnberg. Ach, Kinder. Eigentlich, ich habe gestern schon getwittert, ich habe gar keinen Bock auf den Podcast. Aber es nützt ja nichts. Irgendwer muss ja drüber reden. Der Tim wird sich heute verspäten. Deswegen begrüßt euch erstmal nur der andere Tobi und sagt herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Und da ich hier nicht alleine einen Monolog halten wollte, weil das wäre, glaube ich, ausgeufert, habe ich mir einen netten Gesprächspartner dazu geholt. Das ist der liebe Tom. Ihr kennt den Tom schon. Der Tom war schon in einer unserer ersten Sendungen. Ich weiß gar nicht, Tom, zweite, nicht dritte, vierte, irgendwie so in dem Dreh warst du schon mal bei
uns. Ich meine, es war sogar schon 10. oder 11.
tatsächlich. Oh, gar nicht so lange her?
Nö, ich glaube gar nicht.
Aber hatten wir da schon über Spiele gesprochen? Ich glaube nicht, oder?
Doch, klar haben wir da schon über Spiele gesprochen. Ich habe mich doch schon über... Da hatten wir uns doch schon wegen Ziel an den Haaren.
Ach, doch, das war das mit dem Stuttgarter? Ne, kann ja nicht sein. Das muss dann mit dem...
Nee, das war mit Wien Wiesbaden.
Ah, stimmt, mit Wien Wiesbaden. Du hast recht. Entschuldige, Tom. Ja, jedenfalls, Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und Lust hast, über 96 zu plaudern.
Auch schönen Abend. Ja, Lust ist jetzt nicht das richtige Wort.
Verstehe ich gar nicht.
Spaß macht da gar nichts mehr.
Du warst gestern im Stadion?
Ja, ich habe mir das angesehen. Und sagen wir es so aus Nee, eher nicht. Also ich habe mir mit den Leuten, mit denen ich, also mit meinen Dauerkartenkollegen, hatten wir uns vorgenommen, eher weniger Bier zu trinken. Das wurde auch zunichte gemacht. Anders kannst du es ja nicht mehr ertragen.
Verstehe ich.
Und heute Morgen wurden dann die Kater- und Kopfschmerz-Nachrichten ausgetauscht.
Ja, war so schlimm, ja?
Es war so schlimm. Also wenn du da schon in der dritten Minute zurückliegst, nach so einer... Oi. Und du gehst ja in jedes Spiel grundsätzlich als 96-Fan. Du weißt ja, was seit 2 Jahren weißt du, was dich erwartet. Aber du gehst trotzdem rein mit dieser Attitüde. Heute wird's doch bitte was. Heute kriegen wir das hin. Komm, heute ist der Tag. Heute ist der Abend.
Ja.
Und wirklich bis 10 Minuten vor Anpfiff war es bei mir noch nicht so. Und dann kam es langsam und ich dachte mir, komm. Optimismus. Ja, das hat ungefähr bis zur dritten Minute gehalten.
Ja, ganz witzig. Ich habe ja am Fernsehen geguckt, deswegen hatte ich das große Vergnügen, unseren Trainer, den Typen an der Seitenlinie, zu hören, wie er vor dem Spiel dann erzählte, wie man Nürnberg schlagen möchte und dass er ja den Aufstieg noch gar nicht aus den Augen verloren hat und dass man heute nochmal angreifen kann, angreifen will, angreifen wird. Und Alter, dann, ich meine, also reden kann er ja, das muss ich ihm echt lassen. Und er hat mich da auch total abgeholt mit seinen Aussagen. Ganz charmant, wirklich, wirklich gut, wie er sich da präsentiert hat. Boah, und dann fängt das Spiel an. Also das ist ja eine Katastrophe. Aber lass uns vorne anfangen. Aufstellung, ja, man hat eigentlich die Siegerelf zusammengelassen. Man musste natürlich Felipe rausnehmen, der ist ja... Ja, Entschuldigung.
Also, es ist, lach. Sonst fangen wir an zu weinen.
Ja, also lach, Felipe verletzt. Ellis, ja, hatte wohl noch Blutegel auf dem Knöchel, ich weiß es nicht. Für die Bank hat es gereicht, also durfte unser Superstar. Ach komm, lass es, nee. Waldemar Anton durfte ran. Boah, also, ich weiß nicht, Tom, sag du was. Aufstellen kann man verstehen, ne? Oder? Kann man sie nicht verstehen? Ich weiß es nicht.
Naja, never change runnings oder winning team system. Ach, wie du willst, ich bin auch schon komplett. Anton musst du reinnehmen.
Verletzungsbedingt. Musst du das wirklich jetzt mal ernsthaft? Musst du das?
Naja, wenn Elis nicht fit ist auf der Bank, was willst du machen?
Okay, ja, hast du recht.
Und wen hast du da noch als Innenverteidiger? Willst du Roscholek in die Innenverteidigung?
Den möchte ich nicht in die Innenverteidigung oder auf gar keine andere Position. Es tut mir leid, also das möchte ich nicht. Aber du, wenn LS nicht fit ist, was macht er auf der Bank? Jetzt stell dir mal vor, in der ersten Minute knickt Marcel Franke um oder Waldemar Anton, dann muss er auch spielen. Also wenn er im Kader ist, muss er da eigentlich spielbereit sein oder nicht?
Na, dass man ihn schont und noch reinwirft, wenn es nicht klappt, ich weiß es nicht. Das war ja alles kurz und knapp mit dieser Blutegel-Geschichte. Und ich hab's nochmal retweetet in Kiel. Hannover und Anton hat mir gut gefallen. Und also auch von ihm sehe ich da null Körpersprache, null Anspannung, null Willen. Ich glaube, ja. dem Kerl ist langsam Hannover zu klein geworden. Aber wenn er es mit solchen Leistungen, wenn er es mit solchen Leistungen dann, naja, woanders hin will, ja, ich glaube schon. Da kommt irgendwie nichts mehr.
Ich fand so in der zweiten Halbzeit hat er sich schon auch mal irgendwie aufgeregt. Als er den Ball hatte, keine Anspielstation gefunden hat, hat er sehr geschimpft mit seinen Mitspielern. Ich bin nicht ganz sicher, ob er nicht hätte bei sich selbst anfangen sollen. Also über den Freistoß könnten wir vielleicht streiten. Prip hat sofort angezeigt, er hat den Ball gespielt, als der Schiri gepfiffen hat. Mhm. Im Stadion hat er uns wahrscheinlich schlecht gesehen.
Yep.
Oder? Ja. Ich finde, man kann den Freistoß geben. Also so wie Prip da reingeht, das pfeift man halt. Also normalerweise, das hat Mirko Slomka nach dem Spiel auch gesagt, ist es eine relativ ungefährliche Position. Mitte des Spielfelds, ja. Ne? Also kriegt man eigentlich ganz gut verteidigt.
Ja, jetzt, und dann,
ja.
Nee, also, du siehst es ja, Duxch. Duxch ist frei zugeteilt und steht bei ihm. Der Freistoß wird ausgeführt, Duxch schaut hin, rennt aber zwei Schritte später los und trabt dann hinterher. Er kommt zum Kopfball, der Nürnberger Gegenspieler frei war, das meiner Meinung nach, köpft in die Mitte, Duxch schaut sich das an, zuckt kurz mit den Schultern, Tor ist gefallen, dreht sich um, ja, passiert.
Ja, was ich viel schlimmer finde, du, Marc Reiter, da war gar keiner. Alle tummelten sich beim
Ersten. Da waren Haraguchi und Stendera. Die sind auch komplett stehen geblieben.
Es waren gerade mal so noch ein paar 96er bei frei. Aber wie du gerade schon gesagt hast, haben ihn nicht ordentlich gestört. Und dann waren zwei Nürnberger in der Mitte völlig blank, weil die 96er stehen geblieben sind und sich so ein paar tummelten da, wo der Ball hinkam und dann verlängert wurde. Marc Reiter muss den ja auch machen. Also den kannst du ja gar nicht machen.
Ja.
Also absolute Katastrophe, dieses 0-1. Und dann weiß man ja auch, in einer Mannschaft, wo es gut läuft, könnte das dazu führen, dass dann so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Ja, bei 96, wobei, wäre mir nicht unfair, ich finde so zwischen Minute 13 und 20 hatten sie auch so ein paar Gelegenheiten.
Ja, das stimmt, aber das war auch alles nur Halbgares, fand ich. Und das ist, da habe ich auch teilweise, eine Chance habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Da meinte dann der Kollege neben mir, der nette Chris ist das, schöne Grüße. Ja, komm, Hannover 96, komm nochmal. Und ich war dann schon bei dem, nee, nicht so lange Mirko Slomka auf der Bank sitzt. Da wird nichts kommen. Der hat doch gar keine Ahnung, was da vorne kommen soll.
Und so weit sind wir schon.
Ja, das ist, und du hast gesehen, für mich hat das so ausgesehen, als hat Nürnberg 96 den Ball überlassen, weil sie gewusst haben, das wird eh nichts.
Ja, aber es war schon ein ziemlicher Antifußball vom 1. FC Nürnberg, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich meine, halten wir uns mal fest, 96 hätte 77% Ballbesitz. Ich meine, gut, sie wussten damit nichts anzufangen. Aber ey, 77% Ballbesitz, da, eigentlich ein Wert, wo du sagst, ey, du hast das Spiel komplett im Griff.
Nee.
Ja, nee, genau. Nee.
Es ist, also wie Nürnberg hat schon keinen Fußball gespielt. Wie kann man dann als Hannover 96 so kacke sein?
Ganz
und
richtig.
Und dann, du hast es vorhin schon gesagt, Mirko Slomka kann vielleicht gut reden, aber jedes Mal, wenn ich sein Wichsrüssel in der Presse sehe, also ich kann es mir inzwischen nicht mehr anhören. Und er hat ja vor dem Spiel auch noch gesagt, ja, wir wissen, die Nürnberger, die sind aber ganz schön gut in Standards, das müssen wir aber vorher nochmal trainieren. Wie viele Standardtore haben wir bekommen?
Ja, also auf jeden Fall zwei, das 0-1 war ein Standardtor. Das 0-4 war ein Standardtor.
Das war die einzige Ecke, die Nürnberg hatte. 6-1 Ecken. Und die haben aus nichts einer gemacht und Nürnberg braucht eine. Bam, drin. Dann läuft aber auch noch hinterher nicht hinterher und dann passt das.
Bevor du dich ganz in Rage redest, der liebe Tim hat gerade gesagt, dass er auch da ist. Ich hole den mal kurz dazu. Liebe Freunde, also gleich machen wir hier weiter, wenn Tim dabei ist.
Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
So, da ist er, Tim. Herzlich willkommen auch bei uns.
Guten Abend, meine Mausebärchen.
Das ist mir eigentlich viel zu plüschig. Also da waren Tom und ich gerade schon auf einem ganz anderen Weg.
Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Das hast du
schon über das 0:1 gesprochen und auch über unsere unglaubliche Dominanz auf dem Platz, weil wir hatten ja 77% Ballbesitz. Das ist ja wirklich die Dominanz pur. Und sind so ein bisschen stehen geblieben, uns jetzt in Rage zu reden, um über das 0:2 auch zu sprechen. Nach einer Phase, wo 96 zugegebenermaßen die ein oder andere Gelegenheit hatte, dann kommt es zu so einem wieder völlig bescheuerten Gegentor. Oder wie hast du es empfunden, Tim?
Ich kann es kaum noch ertragen, mich über 96 so zu unterhalten. Ich muss sagen, es ist halt einfach ein generelles Problem in der Endverteidigung, aber das ist nicht erst seit gestern so, sondern das ist bei Mannschaften, die konsequent kontern können, und das ist auch so ziemlich das einzige spielerische Stilmittel, was Nürnberg vorzuweisen hat, dass wir da Probleme kriegen. Aber das ist halt auch, wie gesagt, alles nichts Neues und auch jetzt auch kein Hexenwerk, das umzusetzen, es sei denn, es hapert wirklich an grundlegenden und elementaren Dingen, auch in der Kabine und zwischenmenschlichen und so weiter. Aber da kommen wir ja sicherlich auch noch im Laufe der Sendung dazu, was da noch im Busche sein könnte. Ich erinnere gerne noch an die Folge 0. Da haben wir ja uns auch schon ein bisschen dazu geäußert, was wir jetzt vom Cheftrainer halten. Aber um beim 2:0 zu bleiben, hat es eigentlich Nürnberg, glaube ich, gar nicht fassen können, wie einfach das war und wie frei da zum wiederholten Male jemand in unserem eigenen 16er stehen konnte oder stand, ist halt eigentlich auch bezeichnend und macht eigentlich, ich habe nach dem 3:0 habe ich halt ausgemacht. So.
Verständlich.
Ich habe ausgemacht, weil ich konnte es mir nicht mehr angucken.
Ich habe es inzwischen auch so, ich kann mir gar keinen anderen Fußball mehr als 96 angucken. Mehr kriege ich nicht hin. Also ich habe mit dem, was ich an Fußball von 96 in die Fresse kriege, Champions League, andere Bundesligaspiele und letzte Woche, jetzt diesen Samstag hatten wir einen Umzug, da haben wir noch ein bisschen Konferenz geguckt. Sonst hatte ich wirklich keinen anderen Fußball gesehen, weil ich es einfach nicht mehr kann. Das, was ich von 96 wirklich in die Fresse kriege, mehr ertrage ich nicht mehr.
Ich habe super viel Fußball geguckt, auch italienische Liga und ein bisschen französische Liga, The Zone sei Dank, auch ein bisschen Premier League so, aber ich muss halt einfach immer mehr und mehr zugeben, dass das halt einfach offensichtlich eine ganz andere Sportart zu sein scheint, die ich da präsentiert bekomme so. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind jetzt auch schon so an dem Punkt, an dem generellen Punkt einfach. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wen die eigentlich davon überzeugen wollen, ins Stadion zu kommen. Ich meine, fußballerisch läuft es komplett beschissen. Die Ergebnisse bleiben aus. Du hast noch nicht ein einziges Spiel zu Hause gewonnen. Ey, Leute, wacht mal langsam auf. Und ich meine, wie soll es denn jetzt weitergehen? Gut, jetzt kann man noch im Detail noch über das 0:3 sprechen und über das 0:4, was ich nicht gesehen habe. Das soll ja auch ganz abenteuerlich ausgesehen haben. Aber ja, und abenteuerlich passt auch vielleicht irgendwie zu 96 zur Zeit. Und ich muss einfach sagen, 96 gibt derzeit einfach auch ein Bild ab, wie halt so ein Neuaufbau mal komplett nach hinten losgehen kann.
Das ist ein ganz gutes Thema, ein Neuaufbau, aber warte mal kurz. Also wir haben schon über Standards gesprochen, Nürnberg brauchte eine Ecke, um ein Tor zu machen, der Freistoß zum 0:1, haben wir auch schon drüber gesprochen. Markus Lomka hat ja vorher gesagt, er hat Standards besonders trainieren lassen. Ja, super. Jetzt sind wir natürlich schon sehr kritisch gewesen, aber kann man nicht auch sagen, aber ganz kurz, Freunde, der Trainer kann die Bälle nicht verteidigen. Das müssen die Spieler schon noch selber machen.
Nee, das ist wohl richtig. Und da stehen auch der eine oder andere steht auch seit Wochen gänzlich neben sich. Ja. Und da gilt es dann auch, darauf einzuwirken.
Aber wessen Verantwortung ist das? Steht beim Namen, Waldemar Anton. Der steht neben sich. Alter, was ist das? Boah. Mein Gott. Ja. Und das ist ja schon von Anfang an so. Dass ich finde, Franke ist sowas wie der Florian Hübner damals. Ein durchschnittlicher, solider Zweitliga-Verteidiger. Und dass der in den ersten Spielen unser bester Mann in der Innenverteidigung war, das hat schon vieles auszusagen, finde ich.
Aber jetzt, ihr sagt ja gerade, es stehen ein paar neben sich. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, der Trainer kann die Bälle nicht verteidigen. Aber Sven Töllner hat, ich weiß nicht, für die, die es am Fernsehen gesehen haben, die werden das mitgekriegt haben, Sven Töllner übrigens gestern mit einer grandiosen Performance an der Seitenlinie. Tolles Interview mit Dieter Schatzschneider, genauso toll. Hinterher mit Mirko Slomka, lieben Gruß Tölle, hast du gut gemacht. Nein, aber Sven Töllner hat dann zu Mirko Slomka gesagt, naja, sie haben ja darauf hingewiesen, sie haben ja auch extra eine Sitzung gemacht, die Standards besprochen des Gegners und dann kommt sowas bei raus, hören ihnen die Spieler da nicht zu? Dann fing Mirko Slomka an, schelmisch zu grinsen, sagte, was für eine gemeine Frage, das würde ja bedeuten, ich erreiche die Mannschaft nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn die sich so akribisch auf die Standards vorbereiten und dann sowas bei rauskommt, haben sie dann
naja, aber gehört? Ist das denn... Ist es denn so akribisch?
Ja, Sie haben eine extra Sitzung gemacht.
Aber das ist die Aussage, Moment, das ist gang und gäbe. Also das ist nichts Besonderes mehr. Worauf ich hinaus will, ist die Aussage, wir haben uns da auf akribisch drauf vorbereitet oder wir haben uns darauf vorbereitet und jetzt die Ableitung daraus resultieren, dass es akribisch vorgegangen sein muss. Ist das denn der Maßstab oder ist Akribie vielleicht ein anderer Maßstab? Und wenn man das mit anderen Teams vergleicht, ist das dann vielleicht gar nicht mehr akribisch, sondern oberflächlich?
Ja, und das Akribie als Profiteam, das setzt man voraus. Das machst du professionell.
Ja, du aber musst ganz akribisch sein. Nein, stopp, aber Freunde, wenn man ganz kurz, wenn die sich auch nur eine Standardsituation des Gegners angeguckt haben und die verteidigen das so, wie sie es verteidigt haben, da hast du nicht hingeguckt oder was? Das gibt's doch nicht.
Oder ist es die mangelnde Qualität im Trainerteam, dass denen halt was Falsches erzählt wurde oder dass das falsch analysiert wurde?
Aha. Ich glaube, die sind auch zum Teil schon so verunsichert, die Spieler. Das merkt man auch einigen deutlich an, die sind total verunsichert.
Aber jetzt gehen wir schon weg vom Trainer.
Ja, ein bisschen müssen wir davon ja auch weggehen, weil, wie du es gerade sagtest, so eine Verteidigung, da spielt der Trainer dann halt eben aktiv keine Rolle, sondern eher passiv. So in der Vorbereitung aktiv, aber im Spiel selber, in den 90 Minuten, kann der Trainer halt eben nicht aufs Feld laufen und den Ball verteidigen. Ich glaube, dass da Verunsicherung eine Rolle spielt. Ich glaube, dass da grundsätzlich Dinge im Argen sind, die halt eben nicht nur sportlicher Natur sind, sondern vielleicht auch zwischenmenschlich, dass da Verunsicherung einfach herrscht. Mhm. Auch, dass wir auch einfach nicht das Gefühl haben, dass jemand im Club ist, der so diesen Impuls setzen kann, dass wir den Karren irgendwie aus dem Dreck ziehen. Oder es gibt da noch ganz andere Sprichwörter für so. Aber grundsätzlich fällt euch irgendjemand ein in diesem Verein, der einen positiven Impuls setzen kann und der die Sinne noch mal schärft beispielsweise. Es kann ja ein Spieler sein, aber es kann halt eben auch ein Mitarbeiter sein oder ein Trainer oder ein Funktionär. Mir fällt da absolut gar keiner ein. Und das ist auch irgendwo auch bedenklich und auch bezeichnend, dass wir jetzt schon so weit sind. Weil man muss auch fair bleiben, muss auch sagen, dass Mirko Slomka nicht die optimalen Bedingungen hatte, aber er hatte vor allem Zeit. Er hatte halt sehr viel, er hatte Klarheit, aber dennoch nicht die optimalen Bedingungen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen, kapitulieren ist was anderes, aber das kommt da dem auch irgendwo nahe.
Das hat 96 auch gemacht, ja.
Genau, Kapitulation ist bei uns auf jeden Fall gang und gäbe. Wenn man mal ein bisschen zurückblickt, dann muss man schon feststellen, dass der Kader, den Mirko Slomka zum Anfang zur Verfügung hatte, ja gar nicht fertig war. Im Grunde genommen muss ja intern klar gewesen sein, Wallace wird noch gehen, Forsum wird noch gehen, nur um jetzt zwei Beispiele zu nennen, und es werden noch welche dazukommen. Dann hat man generell ein großes Loch, was die Transferaktivitäten betrifft, auch ganz viel Unruhe damit einhergehend automatisch. Ich finde, er hat es dann in der Vorbereitung rein kommunikativ sehr klug und sehr gut gemacht und sehr professionell, aber das kann Mirko Slomka auch sehr gut. Er war auch gestern bei den Mikrofonen sehr, sehr gut und sehr professionell, und das muss man ihm definitiv zugute halten. Aber wir suchen halt eben keinen Pressesprecher, sondern halt eben einen Trainer. Und da ist es halt einfach wichtig, ich weiß nicht, da muss man halt, vielleicht hat man Mirko Slomka auch absolut keinen Gefallen damit getan und wir tun ihm generell Unrecht damit. Nur dennoch ist es, und das liegt ja auch so ein bisschen daran, wie Fußball gesehen wird, Fußball ergibt halt eben rational gar keinen Sinn. So, wenn man Fußball rational betrachten würde, würde man vermutlich dazu zum Schluss kommen, ja, Herr Slomka, wir finden einfach, dass die Zusammenarbeit noch nicht so gut funktioniert, wir haben uns das anders vorgestellt, und er würde das vielleicht auch rational so sehen. Und er würde vielleicht rational, in einer Analyse, die ganz rational ist, auch zum selben Ergebnis kommen, dass er sagt, es hat hier keinen Sinn, aber es ist halt eben emotional. Und ich weiß nicht, ob sich Slomka einen Gefallen damit getan hat und 96 zeitgleich auch sich einen Gefallen damit tun konnte, ihn wieder als Cheftrainer anzustellen. Auf der einen Seite muss man ja auch bedenken, dass Mirko Slomka auch ein Familienvater ist, der hat zwei Kinder, eine Tochter und einen kleinen Sohn und eine Frau. Und natürlich sind die hier auch wohnhaft in Hannover. Und das ist auch ein Mensch, mit dem man hier auch gut umgehen muss. Dennoch muss man einfach dabei bedenken, dass im Leistungssport eben Leistung zählt. Und auch wenn jeder Trainer sagt, natürlich gehört es zu meinem Job dazu, das hört man ja bei ganz vielen Trainern raus, wenn sie kurz vor der Trennung oder kurz vor der Entlassung stehen und sie werden dann gefragt nach dem Spiel an der Seitenlinie, dann sind die Sätze, ja, das gehört zu meinem Job dazu. Also eben diese Negativerfahrung, das hört man ja immer wieder und das wird er vermutlich auch genauso sehen.
Ja, aber er hat ja was anderes gesagt. Er hat ja gesagt, in Hannover ist es immer schwierig.
Ja, und ja, das finde ich. Da kritisiert er ja auch schon irgendwo die Führungsebene.
Ich fand tatsächlich sein.
Und das Umfeld.
Ich fand sein Interview nach dem Spiel war schon sowas wie Abrechnung ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber schon sowas wie Schuld auch wegschieben und ja, das Umfeld mehr verantwortlich machen als sich selbst.
Ja.
Das, finde ich, kommt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. 96 hat ja heute auch eine Mitteilung rausgebracht, klargemacht, dass Mirko Slomka in Dresden auf der Trainerbank sitzen wird, aber gleichzeitig auch klargemacht, dass man eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet, Klammer auf, unabhängig vom Ergebnis, Klammer zu. Also im Prinzip, schön spielen und verlieren ist okay, aber wieder schlecht spielen bedeutet dann im Umkehrschluss auf Wiedersehen.
Ja, das heißt es.
Ja, das ist aber, ich denke mal auch, klar, das ist ein Signal an die Mannschaft, dass sie sich zusammenreißen sollen. Und im Interview nach dem Spiel, was du erwähnt hast, das erste fand ich schon bezeichnend, was Mirko Slomka gesagt hat, indem er gesagt hat, ich glaube, es war, ich habe es jetzt nicht genau im Wortlaut, da meinte er, er hätte eine Mannschaft erwartet, die jetzt nach dem Sieg in Kiel nochmal komplett nachlegen will. Und ich habe da alles andere als das gesehen. Schon allein schon, wie du beim 1-0 verteidigt hast, das war alles andere als eine Mannschaft, die sich da voll reinhaut. Und da frage ich mich, ist er so weit von dem Gefühl, was in der Mannschaft umgeht, weg, was sich in der Mannschaft wirklich umtreibt? Kriegt er das nicht mit? Arbeitet er so wenig mit der Mannschaft? Macht er wirklich nur Taktik? Also so ein Mannschaftsgefüge, was in der Mannschaft zwischenmenschlich und wie es da zusammenpasst, das ist ja enorm wichtig. Und das hat er offenkundig komplett fehlinterpretiert.
Das weiß ich nicht. Ich meine, das finde ich jetzt ein bisschen konstruiert, aber die Frage ist doch, wenn jetzt es heißt, schön spielen oder fliegen, ist das die richtige Konsequenz? Also ist es schon so weit, dass man sagen muss, wenn jetzt nicht in Dresden eine deutlich andere Mannschaft auf dem Platz steht, dann muss Mirko Slomka gehen. Haltet ihr das für die richtige Marschroute, Tim?
Naja, am Ende ist ja, was wir ja nicht mehr verlieren, ist Zeit. Das ist ja das Einzige, was wir nicht mehr verlieren. Weil ob wir ihn jetzt nun heute rausschmeißen, also am Dienstag, am Tag nach dem verlorenen Heimspiel oder nach dieser Blamage, oder ob wir ihn jetzt gegen Dresden, ob wir die Niederlage jetzt noch mitnehmen oder nicht. Am Ende ist die Entscheidung ja schon gefallen. Der Daumen zeigt nach unten und nicht nach oben. Sonst hätte man ihn auch nicht so zum Abschluss freigegeben.
Ja.
Für mich ist das schon
aber auch Abschluss. Aber findest du das gut?
Und nachvollziehbar. Ob ich das gut finde, ist eine andere Sache. Ich finde generell Trainerentlassungen scheiße. Aber am Ende geht es halt eben darum, was eben über der Eingangstür steht. Ja? Hannover 96 ist das, was absolut Vorrang hat. Und unter den Gesichtspunkten kann ich die Entscheidung dann auch schon, der Entscheidungsträger schon nachvollziehen, wenn man ihn entlässt nach dem Dresden-Spiel.
Ja.
Nur ist die Frage, guck mal, wir haben jetzt nach dem Fürth-Spiel,
ja.
nach dem Bielefeld-Spiel
haben wir darüber
gesprochen. Genau. Und das war ja schon ein Offenbarungseid. Und ich meine, es sind die Heimspiele. So, wenn du wenigstens die Heimspiele gewinnen würdest oder was auch immer, dann wäre es vielleicht auch nicht so dramatisch, wie es jetzt ist, so im Umfeld. So, und dann haben sie in Kiel gewonnen. Das war ja auch relativ überzeugend, aber wir haben ja auch klar gemacht, Tobi, in der letzten Folge, dass das dass wir das beobachten werden und dass er gegen Nürnberg nachlegen muss.
Und dass es halt 30 Minuten nicht mehr überzeugend war, sondern dass es nach dem 1-2 der Kieler wieder das alte Muster war.
Und da ist halt eben die Frage, jetzt ist das Nürnberg-Spiel mal richtig in die Hose gegangen und das, was wir gesagt haben letzte Woche, so eine 3-Spiele-Frist ist auch vollkommen gerechtfertigt. Jetzt muss man jedem auch eingestehen. Nur eben jetzt die Frage, wenn man gegen Dresden gewinnt, von mir aus 2-0 in Dresden und fährt dann spielen wir als nächstes gegen Osnabrück, wenn ich mich nicht irre.
Ja, stimmt.
Ist dazwischen noch eine Länderspielpause nicht?
Ja, da ist danach ist eine Länderspielpause. Nee, nach Dresden ist eine Länderspielpause.
Ja, ja, dazwischen Osnabrück und meinte Tom. Ja, ja. Zwischen Osnabrück Dresden. Und Dresden, ja.
Ja, genau. Und dann, das ist, glaube ich, am 11. oder so dürfte das sein. Dann ist wieder Länderspiel. Dann ist das nächste Heimspiel. So gegen
Osnabrück. Wir haben ja nicht so viele Nationalspieler, ne? Also vielleicht eine richtige Zeit, dass ein neuer Trainer sich schon mal die Spieler oder sich den Spielern nähern kann.
Das denke ich auch.
Sie haben sich halt Zeit verschafft jetzt dadurch. Okay. Und sie werden hundertprozentig auch den einen oder anderen Kandidaten auch ansprechen. Auch schon vor Dresden.
Musst du
und
ja.
auch schon
Musst
kontaktieren. Du ja. Und ehrlich gesagt finde ich das eine bessere Lösung, als ihn jetzt zu entlassen.
Okay.
Dann mit einem neuen Coach, der ja kaum Zeit hat. Wann spielen wir in Dresden? Samstag, ne? So, der hätte heute ist in der Regel Trainings frei, einen Tag nach dem Spiel.
Ich würde es noch das sehr hoffen für die Spieler, die haben sich ja gestern sehr verausgabt, ja.
Ja, das heißt, du hast den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag eigentlich auch schon fast nicht mehr. Dann hast du 3 Tage. Kannst du vom neuen Trainer erwarten, dass er in 3 Tagen mit der Mannschaft so gearbeitet hat, dass du gegen Dresden überzeugend spielst? Ich denke nicht.
Ja. Oder, da könntest du ihn im ersten Spiel direkt schon verbraucht haben.
Ja. Okay, alles, naja, hast du recht.
Das ist nicht, aber es ist ja.
Aber eine Niederlage zum Start, es ist scheiße. Also, das ist nicht verbrauchen, aber das ist scheiße. Aber
warte mal, Entschuldigung.
Tom, du hast noch gar nicht gesagt, wie beurteilst du das denn? Ist für dich auch die Zeit von Mirko Slomka dann schon abgelaufen?
Definitiv. Und ich sehe das so wie Tim. Du kannst ihn jetzt gegen Dresden auch auf der Bank lassen. Ja. Aber ich glaube, diese schwammige Aussage, also verbessert, das kannst du dann ja auch schön frei definieren.
Ja.
Du kannst ihn dann nach Dresden, du hast jetzt die Woche Zeit, du kannst dir noch Alternativen angucken. Kannst ihn dann nach Dresden, rauswerfen oder vor die Tür setzen.
Ja.
Und dann hast du die Länderspielpause Zeit und dann spielst du gegen 2 Aufsteiger. Du spielst erstmal gegen Osnabrück und dann gegen Kaiserslautern, wo wir auch schon nicht
gut ganz kurz, Kaiserslautern ist gerade Abstiegskandidat der dritten Liga.
Soweit sind Kaiserslautern, wir Karlsruhe, sorry.
Da ist das Gleiche. Hier ist das Gleiche. Liebe
Grüße an Martin Bader an der Stelle. Ja.
Ach ja, der hört zum Jahresende auf, ne?
Oder? Sagen wir, er hört auf. Ja.
Ja.
Karlsruhe meinte ich, sorry.
Alles gut.
Und das sind 2 Aufsteiger, wo du eigentlich als Hannover 96, aber die Ambition können wir, glaube ich, auch alle in die Tonne treten, gewinnen solltest. Und wenn du da wirklich gute Spiele machst, mit einem neuen Trainer, der sich vor Ort mit der Mannschaft arbeiten konnte, dann kannst du so einen Schwung mitnehmen, weißt du? Deswegen den jetzt schon mit einem neuen Trainer arbeiten gegen Dresden fände ich auch falsch.
Okay, aber wir sind der Meinung, können wir zusammenfassen, das Spiel gestern war schlimm. Der Trainer...
Tiefpunkt.
Ja, das stimmt. Und ich meine das ernst, was ich gestern getwittert habe. Tatsächlich für mich auch ein Tiefpunkt der letzten Jahre. Also ich habe unter Fronzek und ich habe unter Doll und ich habe unter Schaf habe ich bessere Spiele gesehen als das gestern. Das gestern war wahrscheinlich das schlechteste Spiel von 96. Also ich weiß gar nicht für wie viele Jahre, aber wirklich seit Jahren.
Ja.
Wirklich schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. So viel Beibels. Okay, aber haben wir alles gesagt. Dresden haben wir jetzt schon so oft genannt. Jetzt wollen wir natürlich auch jemanden dazu holen, der ein bisschen mehr über Dynamo sagen kann, uns erklären kann, wie wir gewinnen. Ach nee. uns schon mal darauf vorbereiten kann, wie wir da verlieren.
Danke.
Machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich mit dem lieben Clemens wieder da.
Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
Ja, nach dem ganzen Frust, den wir gerade abgelassen haben, haben wir jetzt jemanden, dem es auch nicht viel besser geht. Weil auch Dynamo Dresden nicht viel besser dasteht als Hannover 96, wenn auch wahrscheinlich mit anderen Ambitionen gestartet. Aber ganz liebe Grüße nach Dresden, dem Clemens. Clemens, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und Grüße zurück aus Dresden.
Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist und die Einladung angenommen hast. Clemens, ist denn deine Stimmung genauso schlecht wie unsere?
Ja, gut, ich hatte einen Tag mehr Zeit jetzt drüber. Und zu meinen guten Saisonvorsätzen gehörte auch, über Niederlagen nicht mal so lange sich zu ärgern. Das hat jetzt bisher ganz gut geklappt in dieser Saison. Und ja, gucken wir mal, wie die Stimmung dann am Samstag ist.
Aber es war schon hart in Aue, oder?
Ja, ein Derby verliert man wirklich sehr, sehr ungern. Und ja, dann auch noch in Aue. Und ich war ja selber auch im Stadion. Mhm. Aber gut, aber wie gesagt, mittlerweile, gut, man kann nur nach vorne gucken.
Aber das heißt, Stimmung ähnlich, nur du hast einen Tag mehr Ruhe gehabt, deswegen bist du schon wieder ein bisschen, wahrscheinlich als du uns gestern gesehen hast, du hast ja gerade gesagt, du hast es nebenbei laufen lassen, hast du dir gedacht, ey, super, dann machen wir die Derby-Schmach gleich wieder wett.
Ja, wenn ich so auf eure Gegentore geguckt habe, die kamen ja meistens, durch Flanken von außen zustande und dass da unsere Stärke liegt jetzt auch nicht gerade in der Breite. Und ich habe mich dann gefragt, wer bei uns dann die Kopfballtore machen soll, die Nürnberg gestern gemacht hat. Von daher sehe ich das noch nicht ganz so, wie ihr vielleicht mit dem Eindruck des gestrigen Spiels. Schauen wir mal.
Wenn du frei vorm Tor stehst, machst du die auch rein. Und ohne Bedrängnis war das ja teilweise. Es ist ja.
Ja, und, da hast du noch nicht so viele Dynamo-Spiele gesehen.
Du machst uns Hoffnung, Clemens. Es wird besser. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Also das heißt, egal was passiert, Tore trefft ihr nicht, ja?
Also ich bin bei dem zumindest. Ein paar haben wir ja diese Saison durchaus schon gemacht, aber wie gesagt, wir brauchen auch sehr viele Anläufe. Das ist, glaube ich, auch eines unserer großen Probleme, dass wir, wenn wir dann auch mal vorm Tor sind, dass wir dann einfach auch zu wenig aus den Möglichkeiten machen. Das hat uns Aue gezeigt, wie man mit wenig sehr viel Ertrag rausholen kann. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, jetzt auch in Richtung Samstag, wenn zwei angeschlagene Besser gegeneinander spielen.
Ihr habt schon mehr Tore gemacht als wir. Ich sehe gerade, wir 8 und ihr 12. Immerhin.
Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn, oder wie sagt man so schön? Nee, so schlimm ist es jetzt natürlich auch nicht, aber wie gesagt, auch die Eindrücke gestern haben jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich jetzt schon, sag ich mal, siegessicher in den Samstag reingehe. Also wie gesagt, mal gucken, was bei euch auf der Trainerbank noch passiert jetzt die nächsten Tage. Das ist ja auch noch nicht so ganz sicher.
Heute wurde klar gemacht, dass Mirko Stomka Trainer sein wird in Dresden, aber eine deutliche Antwort erwartet.
Ja, dann gut, dann vielleicht sieht es ja doch nicht so schlecht für uns aus. Nee.
Moussa Kone, ich meine, ja. Du hast gesagt, du weißt nicht, wer die Tore machen soll. Also vielleicht nicht mit dem Kopf, aber der ist ja auch nicht der langsamste Spieler, ne?
Ja, Moussa ist natürlich, ja, schon eine Granate da vorne drin. Er hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten auch diese Saison gehabt, aber dafür, dass er Anfang der Saison nicht in Form war, ist er immerhin jetzt auch schon wieder mit 5 Saisontoren unser bester Angreifer. Ja. Sag mal, ist auch eines der, ich glaube, es ist auch der mit dem höchsten Marktwert bei uns im Kader. Das ist natürlich auch ein Edeltalent, den du da im Kader hast. Er braucht natürlich auch den Raum und auch die Anspiele entsprechend aus der Tiefe, dass er dann entsprechend auch mit seinem Tempo dann auch ins Spiel kommt. Das war gegen Aue so in den ersten 10, 5, 15 Minuten ganz gut. Dann fällt ja auch das 1-0, wo du denkst, jetzt hast du eigentlich so den Gegner auch dort, wo du ihn haben willst. Aber das haben wir dann in der Folge dann auch einfach auch zu wenig geschafft. Und aber wie gesagt, das ist schon aus meiner Sicht auch ein Schlüsselspieler und man merkt jetzt auch, ich glaube, das Spiel gegen St. Pauli hat ihm sehr gut getan, als er kurz vor Schluss reinkam und dann dort auch ein bisschen natürlich unter freundlicher Mithilfe von Himmelmann da auch dann plötzlich frei vom Tor steht und ihn da quasi umkurven kann und dann dort das 3-3 macht, natürlich auch vom K-Block. Das war für ihn auch mental, glaube ich, nochmal so ein Schub. Und ich glaube, dass auf ihn wird es dann auch so ein bisschen ankommen.
Auch. Aber dann, das widerspricht in meinen Augen so ein bisschen der Philosophie, von außen Flanken zu bringen, oder? Da sehe ich ihn jetzt nicht so.
Das auf keinen Fall. Also dann eher mit einem Jeremejeff vorne drin, der aufgrund seiner Größe da für Gefahr sorgen kann. Aber das ist das, was ich meine. Unser Spiel ist jetzt nicht gerade auf die Breite ausgelegt. Also auch mit unserer Dreierkette da hinten, dann hast du mit Löwe und Wahlquist jeweils links und rechts die beiden Flügelspieler, die aber die komplette Seite beackern müssen. Und das Spiel geht bei uns dann doch eher mehr durchs Zentrum. Und gegen Aue, dann haben wir es auch mit zwei schnellen Spitzen versucht und mehr auch die Bälle in die Tiefe zu finden, wenn Jeremejeff drin ist. Es ist mehr so ein Spiel, wo dann auch sich dann der zweite Stürmer mit Jeremejeff sich ein bisschen fallen lässt und dann auch dort auch die Bälle mal ein bisschen festmachen kann. Aber das Spiel ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, zu sehr über die Außen zu kommen, ne? Also wir haben ja vor der Saison auch mit Duljevic und Berko auch zwei Spieler abgegeben, ja. Und haben jetzt kaum für die Position jetzt so offensive Flügel halt ja auch keinen Ersatz geholt. Also das war halt auch wahrscheinlich auch in der Kaderplanung jetzt nicht wirklich das Hauptaugenmerk.
Wie geht's Florian Ballas?
Also Florian Ballas geht's, hoffe ich, dass er das Spiel am Sonntag ganz gut verarbeitet hat. Das sah ja wie einige seiner Kollegen da an der Abwehr nicht so gut aus, aber ja, ich hoffe, dass er für Samstag dann wieder den Kopf frei hat.
Aber wahrscheinlich denkt er nicht mehr an sein halbes Jahr in Hannover, ne? Das ist wahrscheinlich schon zu lange her.
Ich glaube, da kann er sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr dran erinnern, dass er überhaupt mal dort gespielt hat.
Aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Oder was meinst du, Tim?
Ich frag's mich, weil ich so still bin die ganze Zeit.
Das stimmt.
Ja. Er weiß zumindest, wie man gegen Hannover Tore macht, ja.
Super.
Ja, das stimmt, ich wollte gerade sagen, alle, die sich noch daran erinnern können, wir ja quasi mit einem Kunstschuss den Ball ins rechts oben ins Eck gelegt hat, und wissen noch ungefähr, wie sich Florian Ballas fühlt, wenn er an Hannover 96 zurückdenkt. Wahrscheinlich gut. Als Abwehrspieler schießt man nicht oft so ein Tor. Ja, ich weiß nicht. Also ich hab jetzt aufmerksam zugehört und sehe da eigentlich bei Dresden gar nicht so viele Probleme, wenn ich das so sagen darf. Ich kann das aus Fansicht verstehen. Ich bin ja auch immer eher pessimistischer, was meinen eigenen Verein geht, als ich das bei anderen Vereinen so sehe. Und das liegt ja auch irgendwo sicherlich in der Natur des Fußballfans per se. Aber ich sehe da eigentlich gar nicht so große Probleme. Ich glaube, dass das eine schwäche Phase ist und eine eher schwächere Phase ist so.
Ist natürlich auch ein bisschen geprägt jetzt auch das Fazit jetzt auch durch das Spiel in Aue, das muss ich schon sagen. Das ist natürlich der letzte Eindruck, ist natürlich immer so ein bisschen der das Ganze bestimmt. Man muss dazu sagen, wenn wir in Aue was geholt hätten, wäre vielleicht mein Fazit gar nicht so schlimm jetzt gewesen. Ich meine, bis auf die beiden Auftaktniederlagen, die wir geholt haben, danach haben wir 5 Spiele ja nicht verloren. Und wenn wir in Aue was geholt hätten, dann würde ich schon sagen, hätte man schon sagen können, es ist ein solider Saisonstart. Eben jetzt durch die Niederlage in Aue auch ein bisschen Torverhältnis noch ein bisschen versaut zu einem frühen Zeitpunkt der Saison, ist halt schon, wo ich dann sage, ja, ist jetzt kein Weltuntergang, keine Frage, ist jetzt aber auch jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mega gut und man muss auch sehen, der Herbst wird jetzt auch ziemlich zapfig, also wir haben noch die Stuttgart-Hamburg, jeweils auswärts, dazu noch auswärtsstarke Bielefelder im eigenen Stadion. Das ist natürlich jetzt auch nicht die beste Ausgangsposition jetzt für dieses Programm jetzt im Herbst. Ne?
Also Pflichtsieg gegen 96, oder?
Also zumindest die Ausgangsposition, um ein bisschen entspannter dann in die nächsten Spiele reinzugehen, zumindest.
Ja, das sehe ich auch so.
Also ja, toll.
Dresden auf alle Fälle.
Ja, dann läuft's ja. Also ich meine, gut, aber letztendlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass da warst du noch nicht da, Clemens, dass wir, also nicht, dass wir euch einen Sieg wünschen, aber dass wir uns einen neuen Trainer wünschen. Von daher, ja.
Es gab mal, ich glaube, ein, zwei Jahre, da galt Dynamo so ein bisschen als Trainerkiller, weil irgendwie 5 Trainer in einem Jahr nach einem Dynamo-Spiel gehen mussten. Ich glaube, Friedhelm Funkel damals sogar zweimal einer Saison für zwei unterschiedliche Mannschaften. Also,
ja, aber das wurde uns von Peik vom Holstein Kiel Podcast auch schon versprochen. Und das liegt jetzt nicht ganz. Also hoffentlich hältst du da mehr, also hält Dynamo mehr davon, was sie versprechen.
Also ich lege mir jetzt nichts dagegen, euch da ein schönes Geschenk zu machen. So ein bisschen, ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen, der Stollen liegt langsam schon in den Läden. Es geht Richtung Weihnachten, so ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk nach Hannover.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch, wir hatten es ja schon in 2013, da hat Mirko Stomka, wobei da gab es dann noch ein nach 0-3, ein 3-3 im Heimspiel gegen Nürnberg. Er durfte dann noch ein Spiel machen und danach war er entlassen. Also gut, gestern gab es noch nicht mal 3-3 nach 0-3. Also vielleicht schließt sich da auch wieder ein Kreis, obwohl wir zu früh im Jahr sind. Damals war es kurz vor Silvester. Jetzt mutmaßlich ein Tick früher, wo Mirko Slomka ja, ein bisschen länger
das
Urlaub
hat. Das zeitlich gesegnet.
Oh, das ist zu hart. Das wünschen wir ihm natürlich nicht. Aber zumindest
ach so, nein. Nein, Gott, schön, das nein, das wünsche ich auch nicht.
Ja, ja, jetzt werde ich. Das zeitlich auf der 96 Trainerbank segnet. Vielleicht für alle Zeit, ja.
Lieber Verfassungsschutz, das habe ich nicht so gemeint. Oh, das war. Was war da los?
Ja, das war schon der Verfassungsschutz. Der ist herzlich gerade.
Das war das Rauschen.
Der hat sich gerade schon zugeschaltet. Ja. Bist du gleich fällig, Tim?
Schlagwetter genannt. Ja.
Nein, aber sagen Sie, das zeitlich auf
die Wohnungstür ab.
Ja, dass das zeitliche auf der Trainerbank segnet.
Das wollte ich jetzt sagen.
Ja. Habt ihr eigentlich auch Ex-Braunschweiger, so wie fast jeder Zweitligist?
Ich finde es toll, dass Tobias direkt so anspricht.
Ich würde es so gerne wissen. Also,
auch so mit so leichten Wut in der Stimme. Habt ihr auch Ex-Braunschweiger?
Das kann ich dir jetzt ad hoc, kann ich dir das noch nicht mal jetzt hundertprozentig, ich weiß es jetzt von niemandem
Glück
direkt
gehabt.
Ad hoc, aber vielleicht hat er ja doch irgendwie, wie Ballas, irgendwie mal so 2 Monate, dass er dort mal, weiß ich nicht, eine Freundin hatte, keine Ahnung.
Das traue ich ihm zu.
Wir hatten mal mit Justin Eilers einen sehr erfolgreichen Spieler hier 2 Jahre lang, der eine Braunschweiger Vergangenheit hatte, aber das ist schon
das ein paar Jahre.
Ja, nee, muss auch nicht. Also es muss auch nicht jeder Gegner von uns einen Ex-Braunschweiger haben. Also und es ist meist auch nicht so gut ausgegangen für die Gegner.
Das stimmt. Hör jetzt auf, das zu sagen, Braunschweiger.
Doch. Dass du das. Ja, Entschuldigung, das war jetzt einmal zu oft. Ne? Ich gehe mir auch den Mund mit Seife auswaschen. Das tut mir natürlich sehr leid. Du, aber sag mal, wie sind denn eigentlich die Ambitionen bei euch? Also eure Saison ist ja ähnlich durchwachsen wie unsere. Christian Fjell sitzt aber fest im Sattel oder eher nicht?
Ja, Fjello ist natürlich ein bisschen gesondert sehen. Dadurch hat hier gespielt, wurde jetzt die letzten Jahre im Nachwuchs als Trainer aufgebaut und ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, da in Mike Walpurgis zu holen, aber das war ja dann relativ schnell wieder Geschichte und somit ist das ganze Thema jetzt ein bisschen schneller aktuell geworden, dass er nun natürlich jetzt als Cheftrainer auf der Bank sitzt, aber er hat natürlich auch einen riesen Kredit und ich glaube, vorher wird, glaube ich, das Banner hier mit, ihr habt 1 Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen, nochmal rausgeholt, als das Fjell dann irgendwie dort irgendwie an den Pranger gestellt wird, also ich glaube, er hat schon mega Kredit auch im Umfeld und das weiß hier in Dresden auch jeder auch realistisch einzuschätzen, dass er natürlich sich da jetzt auch erstmal in diesem Trainerbusiness da sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen muss. Er macht das, denke ich, für seine Erfahrung macht er das ganz gut und auch vor allen Dingen, er kommt halt auch viel über die mentale Schiene und versucht die Spieler dort mit einer Ansprache dort zu greifen. Er ist natürlich, du siehst es auch auf dem wenn du im Block stehst und ihn da mal so ein bisschen an der Seitenlinie beobachtest, der wird ja fast selber nochmal wieder auf den Platz rennen und dort mitkicken. Da merkst du so, und das ist, glaube ich, auch, was die Spieler dann auch so packt, und nicht jede Mannschaft schafft es, gegen St. Pauli in 0-3 nochmal umzubiegen und oder gegen Regensburg dann nochmal in 0-1.
Da gibt es nicht zu gewinnen, das trifft uns nämlich. Ja.
Und dann noch die 3 Punkte zu holen, also das muss man schon auch dem Trainer zuschreiben, dass es dann auch schafft, die Mannschaft nochmal so zu pushen und dann auch mit Rückständen umzugehen. Ist natürlich Ob es jetzt für die ganz große Trainerkarriere reicht bei ihm, ja, kann man jetzt noch nicht beurteilen zu dem Zeitpunkt. Du hattest nach Ambitionen gefragt, auch dort ist es jetzt schwierig zu beurteilen. Vor der Saison, letztes Jahr hatten wir ein sehr klares Saisonziel, da wurde gesagt, wir wollen 48 Punkte holen. Davon dieses Jahr war es so, ja, wir gucken erstmal und wie es so losgeht und ja, so ungefähr so geht die Saison auch los, so ja, weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Ja, so wirklich Ambitionen. Es schwebt so dieses Fernziel, irgendwann mal wieder Bundesliga zu spielen, schwirrt hier irgendwo rum. Aber dann kommt auch gleich wieder der mahnende Finger und ja, wir haben ja eigentlich gar nicht das Geld dazu und die anderen, die verdienen ja durch Fernsehgelder etc. pp. Viel mehr. Und ja, ja, also das ist so manchmal so ein bisschen so ein Rumgeeire da vor der Saison und so wirkliche Ambitionen gibt's da nicht.
Tim, absteigen. Ja, Tim, ich habe mich eben so ein bisschen erinnert gefühlt an Daniel Stendl, als Clemens so über Christian Fiel gesprochen hat. Du dich auch?
Ich habe irgendwie nicht an ihn gedacht. Weiß nicht wieso, aber naja, gut, zumindest ist da eine gewisse Parallele da. Und das Problem ist immer, finde ich, bei so Spieler mit einer besonderen Vergangenheit, auch in Bezug auf den Verein, wo er dann auch berufstätig dann ist, ich sag mal, sie dann auch zu entlassen oder sie entlassen zu müssen, das ist immer schwierig, noch eine Spur schwieriger, als es beispielsweise wäre, wenn in Dresden jetzt von mir aus Dirk Schuster arbeiten würde, der jetzt bei Aue auf der Bank sitzt. So, das ist einfach das ist was anderes, ja, und ja. Gut, wir haben ja hier auch jemanden noch sitzen, der eine Hannoveraner Vergangenheit hat. Er war aber hier nie Spieler so und das ist dann sicherlich auch nochmal was anderes, aber das meine ich halt eben auch. Ne? Eine gewisse emotionale Komponente ist halt eben dabei und ich befürchte fast so, dass das so ein bisschen auch die Sinne entschärft bei dem Blick auf die Trainerposition und ich wünsche aber eben Fiello, wie er in Dresden genannt wird, richtig? Fiello? Fiello ist richtig, genau, ne? Genau. Ja, Fiello, viel Glück dabei, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht ganz gut aus. Und macht mal ruhig so weiter mit dem in Dresden und lasst ihn mal lieber da, wo er ist. Da ist er schon richtig. Und wir in Hannover gucken halt einfach noch eine Weile, bis wir die Dame oder bis wir den Trainer gefunden haben, der in den Schuh reinpasst, den wir gefunden haben. Und dann
eine
gucken wir mal.
Dame wäre aber auch interessant, jetzt wo du sagst.
Eine Dame wäre interessant, natürlich. Da sind wir auch sehr weltoffen für, Tobi. Für Damen im Sport. Und da sind wir ein sehr weltoffener Podcast.
Ja, den Bügeleisen geht es hoffentlich gut.
Zu 100, Schnauze jetzt, zu 100% sind wir ein weltoffener Podcast. Großartig. Und für den Kollegen aus Dresden, der jetzt nicht weiß, worum es geht, das macht überhaupt nichts. Fakt ist, dass die Aussage steht. Und ist klar, was ich sagen will. Viel Glück an Christian Fehl in Dresden nach wie vor. Und wir gucken mal, bis wir jemanden gefunden haben.
Ich hoffe, dass mit der Weltoffenheit und Dresden war jetzt keine versteckte Spitze.
Eigentlich, das ist aber eine schöne Überleitung eigentlich.
Also hat mit Dresden nichts zu tun.
Na, aber hier in Hannover haben wir gerade so ein bisschen Diskussionen über rechte Tendenzen im Block. Wir hatten ein sehr unschönes Banner beim Auswärtsspiel in Kiel, wo einer Person ja viel Kraft gewünscht wurde, der man vielleicht nicht unbedingt Kraft wünschen sollte. Wie sieht denn das bei euch aus im Block?
Ja, du hast natürlich, braucht man nicht drum rumreden, dass du in Dresden auch rechtes Publikum im Stadion hast und ja. Pegida ist natürlich, schwirrt natürlich auch irgendwo immer mit rum und man ist natürlich jetzt seit 10 Jahren da im neuen Stadion spielen, hat sich natürlich das Publikum ein bisschen gewandelt und du siehst das nicht mehr so offensichtlich, aber wenn du im Block stehst und dort entsprechend ja, Gesprächen zuhörst und da merkst du das natürlich immer wieder und gerade so um die Spiele gegen Pauli, dann kommt das immer mehr ein bisschen mehr zum Vorschein. Wir hatten jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder so Ableger der identitären Bewegungen, die da versucht haben, mit diversen Bannern da Richtung Pauli-Fans da ein bisschen Stimmung zu machen. Zum letzten Spiel wurde es sogar geschafft, so eine überdimensionale Deutschland Blockfahne da auf direkt neben Gästeblock aufzuhängen. Da gab es noch ein bisschen Diskussionen auch um einige Ordner, die quasi den Befehl hatten, diese Deutschlandfahnen dann abzunehmen, haben sich dann den Befehl verweigert und haben dann stattdessen sehr eindeutige T-Shirts mit sehr eindeutigen Botschaften dann auch gezeigt. Und braucht man in Dresden nicht drum herum reden, dass es das natürlich die Tendenzen gibt. Und genauso gibt es natürlich auch bei uns innerhalb des Vereins glücklicherweise da auch entsprechende auch Maßnahmen, da dem entgegenzuwirken und auch Initiativen.
Das ist sehr gut. Meinst du, es gibt so eine grundsätzliche rechte Tendenz im Fußball? Ist das vielleicht auch einfach gar nicht zu verhindern, weil in der Gesellschaft oder die Gesellschaft sich ja auch ähnlich bewegt, sag ich mal. Ja, also kann man das dann aus dem Stall einfach gar nicht fernhalten, weil Fußball immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist und deswegen automatisch dann auch welche ins Stadion gehen, die so eine Gesinnung ja an den Tag legen?
Ja, du kannst halt nur versuchen, durch entsprechende Botschaften dort quasi klarzumachen, dass für solche Tendenzen halt kein Platz ist, ne? Und weil sonst wirst du es nicht vermeiden, weil ich meine, Fußball ist natürlich, wie du sagst, Fußball ist nun mal Volkssport und das zieht natürlich auch den Mirko und den Ronny da ins Stadion, die du da nicht sehen willst. Kurze Story, gibt bestimmt auch nette Mirkos und Ronnys, aber Spaß beiseite, das wirst du halt sonst nicht vermeiden. Und klar, das ist so der klassische, ich meine, der klassische Soziologenspruch, also ich bin selber einer, ich darf das sagen, das ist so der klassische Soziologenspruch mit dem Querschnitt der Gesellschaft, aber Fußball ist, wie gesagt, Volkssport und das wirst du nicht vermeiden können. Wichtig ist halt, dass du dich als Verein dich so positionierst, dass das nicht Überhand gewinnt.
Ja, und das tut Dynamo und 96 tut es auch, deswegen kann man das eigentlich nur unterstützen.
Absolut. Es gab auch einen E-Block, ne? Es gibt ja in jedem Stadion irgendwie so Handzettel, die von der Fanszene verteilt werden und bei uns heißt es der E-Block und da gab es dann auch eine kurze Mitteilung zu den Geschehnissen in Kiel und ich glaube, es kann jeder nachlesen noch, oder? Gibt es das noch irgendwo?
Ja, irgendjemand hat es da getwittert.
Ich glaube, ja, Dario war das, glaube ich.
Für die, die es nicht gesehen haben, wollt ihr es kurz zitieren?
Nee, ach, das dauert jetzt auch zu lang. Ist auch, aber so die Kernaussage ist, dass es dann, dass man im Diskurs bleibt, dass man darüber spricht, über alles, nicht nur über das, was in Kiel war, aber das ist halt eben, dass man das als Aufhänger nimmt, finde ich auch in Ordnung. Eins ganz kurz, das kann man ruhig zitieren, das lautet wie folgt, dass eben vorweg möchten wir jedoch betonen, dass wir Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Kurve konsequent ablehnen und nicht dulden werden. So, das ist der Satz, das ist auch Aussage genug. So, das ist auch genau das, was der
grundsätzlich
eben sagte.
Ja, genau. Grundsätzlich aber, Aussage genug.
Ja, aber wenn dann gesagt wird, es steht das Stadionverbot in Kritik, aber die Person solltest du halt trotzdem nicht unterstützen, auch wenn sie Stadionverbot gekriegt hat.
Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt Papier und ich beende das Thema jetzt auch direkt,
wir müssen jetzt nicht über Gustav sprechen, wir wollen das auch nicht hatten. Ich denke, es ist ein Banner gezeigt worden, dem man kritisch gegenüberstehen kann. Die Fanszene hat es im E-Blog thematisiert und sich ganz klar positioniert. Und ich denke, dann sollten wir dann auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen da über Leute sprechen, die mit Hannover einfach so erstmal nichts zu tun haben. Und warum die Stadionverbot bekommen haben und wo die Stadionverbot bekommen haben, kann uns erstmal herzlich egal sein, solange sich solche Aussagen in dem Fanzine E-Blog lesen lassen.
Genau.
Clemens, zurück zum Sport. Was für ein Spiel erwartest du am Samstag?
Also ich erwarte schon, dass auch von unseren Jungs da auch eine Reaktion kommt und ich gehe auch davon aus, dass wir auch versuchen, dort auch sehr, sehr druckvoll auch wieder ins Spiel zu kommen. Ganz interessant sein wird, wie die Spielanteile sind. Also was ich gestern gesehen hatte, ihr habt da, glaube ich, über 70% Ballbesitz gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das auch so euer euer generelles Spiel oder war das jetzt einfach nur... Sehr schön.
Also das war, glaube ich, grundsätzlich mal der Plan. Wie gut der aufgegangen ist, hörst du am Lachen?
Ja, das ist...
Also es war nicht dumm von Nürnberg zu sagen, lass den mal den Ball. Ja. Bei 96 fällt tatsächlich wenig ein, wenn sie im Ball, das haben wir ja gestern gesehen, fällt tatsächlich wenig ein, wenn sie im Ballbesitz sind. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass du als Bundesliga-Absteiger erstmal natürlich jetzt nicht unbedingt im Spiel gegen Nürnberg, aber im Spiel gegen andere Zweitligisten, die dann auch mehr sind als ein Absteiger aus der Bundesliga, weniger sind als ein Absteiger aus der Bundesliga, dass du da natürlich erstmal versuchst, das Spiel zu machen. Also 96 ist nicht unbedingt eine Kontermannschaft, sondern kommt schon aus dem eigenen Ballbesitz, auch wenn das gestern kläglich war. Ist das?
Weil das ist natürlich, weil wir natürlich auch eine, sag ich mal, auch eine ähnliche Spielanlage haben. Ne? Also wir haben ja auch, ich glaube, ja, eigentlich in jedem Spiel auch so um die 60% auch Spielanteile gehabt. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es dann am Ende läuft, ne? Wenn dann erstmal so zwei grundsätzlich ähnliche Spielanlagen aufeinandertreffen. Nun spielt ihr auswärts, also denke ich mal schon, dass ihr vielleicht wahrscheinlich erstmal dann auch ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen defensiver ins Spiel gehen werdet. Ob man das jetzt mit einem 0-4 am Rücken, man will ja auch wieder was gut machen. Na, also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also ich freue mich da auch sehr drauf und
Also ihr tätet gut daran, nicht versuchen, das Spiel zu machen, nicht zu versuchen, das Spiel zu machen. Das hat Nürnberg, glaube ich, gestern deutlich gezeigt. Auf der anderen Seite, wenn ihr so stark seid wie Bielefeld und wie Stuttgart und wie Hamburg, könnt ihr das natürlich machen. Glaube ich aber nicht, dass ihr das seid. Ich denke, euer Weg müsste eher sein, lasst die 96er mal machen, weil die müssen sich zeigen. Aber das Problem ist, müsst ihr halt auch. Also nach der Niederlage in Aue würde euch, glaube ich, euer Publikum ist auch nicht so, oder würde das Publikum bei euch jetzt auch nicht so toll finden, wenn man dann sagt, ach, wir warten erstmal ab. Also beide haben was gut zu machen, das macht es tatsächlich interessant. Und ich bin da auch sehr gespannt.
Du musst natürlich auch, sagst ja selber, zu Hause musst natürlich auch das Publikum mitnehmen. Bei uns ist sowieso auch, wenn es nach 10 Minuten da, nach dem dritten Fehlpass, dann kommt dann auch schon das erste Murren, die ersten Pfiffe und dann werden die Leute langsam unruhig. Deswegen, du willst natürlich auch dort versuchen, dort auch gleich zu Beginn dort Akzente zu setzen. Und ist auch die Frage, ob wir das überhaupt können, so von der Mentalität her, jetzt dem Gegner dann auch das Spiel zu überlassen. Das ist, glaube ich, auch nicht Fjells Attitüde, da ins Spiel reinzugehen, weil ich glaube, er hat schon, er sagt ja auch immer, er ist großer Fan von Pep Guardiola und bewundert vor allen Dingen seine Zeit beim FC Barcelona damals und da kommt so ein bisschen auch seine spanische Ader da auch so ein bisschen durch und das ist auch die Art von Fußball, die er seinen Jungs dann auch versucht zu vermitteln. Deswegen, ich glaube, so wirklich, dem Gegner das Spiel überlassen, können die Jungs gar nicht. Ne? Es ist die Frage, du hast gerade Stuttgart-Bielefeld angesprochen. Ich denke, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, da auch nochmal als bei uns. Aber trotzdem glaube ich, dass die Jungs sich da ein bisschen schwer tun würden, da auch dem Gegner, denn das ist auch nicht Fjells Spielanlage.
Ja, dann sind wir mal gespannt, bei wem es eher Tiki-Taka und bei wem es eher Kiki-Kaka wird. Dein Tipp für das Spiel, Clemens?
Ich bin mal sehr optimistisch und sage, wir gewinnen 2-0. Dann ist euch Gutes getan und wir haben die 3 Punkte daheim gelassen und ihr könnt nach der Länderspielpause euch mit dem neuen Trainer dann wieder anderen Zielen widmen.
Tom, was sagst du?
Ja, ich habe ja, als ich hier war vor dem Spiel in Wiesbaden schon gesagt, dass ich ja eigentlich nicht will, dass 96 gewinnt, damit wir einen neuen Trainer kriegen. Gleiches hatte ich bei Kiel auch im Gefühl und jedes Mal hat mir Mirko Slomka, die alte Dumpfnuppe, den Gefallen nicht getan. Dementsprechend denke ich, dass 96 das gewinnen wird und wir Mirko Slomka leider noch länger ertragen müssen. Also würde ich sagen, 96 gewinnt 2-1 und wir müssen dann wieder 30 bis 40 Minuten zittern.
Tim, was sagst du?
Ist mir egal, Hauptsache...
Jetzt bin ich gespannt.
Hauptsache, die kriegen das hier in den Griff.
Okay. Aber trotzdem so ein Tipp, Tim, da kommst du nicht raus.
Ja, 2-0 Dresden. Und in der Halbzeit lassen wir den Trainer.
Oh ja, das habe ich ja eigentlich gestern schon gehofft. Dann nehme ich das, was eigentlich noch frei ist. Ich tippe auf ein schönes, super Fußballspiel 1:1.
Ah, cool.
Weder Fisch noch Fleisch, passt zu Dynamo, passt zu uns. Alles jo. Ganz wunderbar. Jo. Ja. Lieber Clemens, erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr angenehm, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne.
Deinen Verein ein bisschen näher gebracht hast. Wir werden sehen, wie das Spiel ausgeht und sind da schon sehr gespannt drauf. Dir jedenfalls noch einen schönen Abend.
Das Gleiche. Viele Grüße nach Hannover. Und ja, auf ein gutes Spiel am Samstag.
Das war Clemens, der Fan von Dynamo Dresden. Ja, so richtig Hoffnung hat er uns nicht gemacht, egal was wir uns wünschen, ne? Oder? Also ich meine, das war jetzt okay, Angst müssen wir jetzt nicht groß haben, aber sie...
Ja, aber eine super Frage gestellt. Das war die beste Frage des ganzen Abends. Ich habe noch nie mich so kalt erwischen lassen wie von so einer Frage.
Ja, aber ne, eigentlich ist es eine berechtigte Frage, ne? Ich meine, wir sind Absteiger, ja. Wir gehören zu den Top 4. Ja, das stimmt. Er hat uns noch nicht so gesehen, habe ich das Gefühl. Aber das wird sich ja am Samstag spätestens ändern. Ja. Jetzt lass uns noch einmal ganz kurz, Jungs, auf das gucken, was abseits des Platzes gestern passiert ist. Es wurde plötzlich ziemlich still im Stadion. Das lag nicht nur daran, dass 96 bei aller Liebe, ne? 26.000 waren da gestern nicht. So, das erstmal als allererstes.
Ja, Dauerkarteninhaber werden ja auch noch irgendwie mit reingezählt, obwohl genau. Die dann auf Montagabend auch nicht kommen. Also wenn du gesehen hast, Nordkurve Unterrang, die ersten drei Reihen waren fast komplett leer.
Ja, im Westen hat mir schon gereicht. Also das war ja gar nichts. Aber gut, geschenkt. Ja, es wurde sehr still nach dem Seitenwechsel. Tom, du warst ja im Stadion. Beschreib doch mal, wie das für dich war.
Ja, wir kamen aus der Halbzeitpause zurück, um nachzutanken, um das Ganze noch zu ertragen. Wo ich schon mit einigen diskutiert habe, die meinten, ja komm, wir gehen jetzt nach Hause. Ich sage, nein, wir tun uns den Rest noch bis zum bitteren Ende an. Ja, und dann hörte man so, ja, Support eingestellt, Fahnen werden eingerollt. Und ja, so war das dann auch. Es wurde sich nicht mehr bewegt, die Fahnen wurden nicht geschwungen, sondern hingen schön eingerollt auf den Stangen. Und alles war still. Und das Einzige, was man von der Kurve noch gehört hat, war, ich glaube, nach dem 4-0 ein Oh, wie ist das schön. Ein Auswärtssieg und die üblichen schon wieder keine Punkte Martin Kind rufe. Und das war's. Und ja, ich finde, bei dem, was man gesehen hat, ist diese Entscheidung, den Support einzustellen, komplett nachvollziehbar. Weil ich hatte auch keine Lust mehr, groß irgendwie mitzumachen.
Ja, Support einstellen.
Reicht halt auch einfach.
Ja, aber warte, Support einstellen ist das eine, Häme das andere. Tim, wie finden wir das denn, wenn das dann plötzlich in Häme umschlägt?
Wir finden das komplett super.
Okay.
Ich bin ein ganz großer Fan von Sarkasmus, Häme und dergleichen.
Geigenhumor.
Ich finde das ganz großartig und ich muss sagen, wenn es je einen Zeitpunkt gab, in dem es angebracht gewesen wäre, dann war das gestern. Das ist einfach eine Unverschämtheit, was sich da geleistet wird und das muss man dementsprechend auch, dem muss man Rechnung tragen. Support einstellen ist die eine Sache. Ja, aber wenn eine Mannschaft nicht rafft, dass man jetzt dann einen Gang hochschalten muss und auch mal ein Zeichen setzen sollte,
ja.
durch ein Tor beispielsweise oder durch eine gute Phase, dann gibt es halt eben, dann sie verschlimmern das Ergebnis nur noch durch das vierte Gegentor. Dann sorry, also Leute, tut mir leid, ey, aber da habe ich wirklich kein Mitleid für die Spieler, also, überhaupt gar nicht. Die gehen am Ende des Monats mit einem tollen, mit einem prall gefüllten Konto nach Hause und tut mir leid.
Sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass das eine Reaktion war, die nicht nur nachvollziehbar war, sondern es muss auch mal irgendwann, klar, Support bis zum bitteren Ende, alles wunderbar und schön, aber wenn du so eine Ohrfeige kriegst, wie das da gestern war, kann ich das auch komplett nachvollziehen und das ist dann auch wirklich ein Zeichen, das du vielleicht setzen musst. Das geht so einfach nicht. Das war keine Gegenwehr, das war eine völlige Selbstaufgabe und das muss man dann nicht noch beklatschen, finde ich. Also da hört es dann auch irgendwo auf. Ja, das ist natürlich das Unschöne. Es gab aber noch mehr Unschönes, nämlich, habt ihr das mitbekommen, Ina Aogo. Unsere Ikone möchte ich sie nennen. Ja?
Was ist mit Ina passiert?
Ina Aogo, Tom, hast du es mitbekriegt?
Ich hab's so, also ich habe diesen Frevel, der da passiert ist, so am Rande mitbekommen, dass Maredo Ja. Was ein Drecksladen. Ey, so, was soll
nie
das?
Nie wieder gehen wir ins Maredum. Habt ihr gehört, Hörer? Nie wieder setzen wir da einen Fuß
rein. Warum?
Boykott. Ich werde davor zelten und alle davon abhalten, reinzugehen.
So ist richtig. Ja, jetzt erklär noch, warum.
Ja, da müsst ihr, da habe ich nur am Rande mitgekriegt, da habe ich ihn trotzdem
Moment, du rufst jetzt zum Boykott auf und hast das nur am Rande mitgekriegt?
Ja, also mir reicht auch schon der schöne 93, die Drittelquelle, wenn es um INAO geht, dass ich da wie ein Löwe vorpresche und sage, die Queen von Hannover, würde ich fast schon sagen,
inzwischen
da einen Schutz nehmen muss.
Ina hat es in ihrem Podcast erwähnt. Ja,
aha. Sie von dem halte ich mich bewusst fern, tatsächlich.
Ja, sie musste wohl, natürlich, das widerspricht komplett ihrem Naturell, das wissen wir ja, sie musste wohl freundlich darauf hinweisen, wessen Gattin sie denn ist, um dort in Ruhe mit Peyton, ja, sich körperlich zu stärken. Ich will es mal so. Viel mehr im Detail bin ich auch nicht informiert. Mir reicht aber schon, dass überhaupt Ina Aogo, um dort einen Platz zu bekommen, zu solchen Mitteln greift, die ja ihr ferner liegen, als die Erde vom Mars entfernt ist. Ja? Deswegen an der Stelle, ich gehe in keinen Laden, bei dem Ina Aogo die Promikarte spielen muss. Das ist wirklich widerwärtig.
Vor allen Dingen, ja, ich finde, mit widerwärtig ist schon einiges gesagt, ne? Also ja, ich finde es auch nicht in Ordnung ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass sie den roten Teppich nicht ausgerollt haben. Ich finde, es gehört sich nicht.
Ja.
Und man muss schon wissen, wie man mit Stars umgeht. Und der Ina Aogo ist zumindest für mich ein Star. Und da bedarf es einfach auch einer gewissen professionellen Behandlung solcher Leute. Ja. Und das geht natürlich gar nicht, dass sie erst noch sagen muss, zu wem sie gehört. Ich meine, es steht ja nun wirklich auf dick und fett auf ihrer Stirn geschrieben, wer sie ist. Also wie kann es denn sein, welche inkompetente Leute arbeiten denn bitte bei Maredo, so, dass sie nicht raffen, wem sie hier gefälligst das Blattgold um das Steak wickeln müssen.
So nämlich. Und ich glaube sogar, so weit gehen zu können, das wäre...
Wer seid ihr denn, Maredo?
Und das wäre in nicht näher bezeichneten Hotels vor den Toren von Hannover wäre das ganz anders gewesen. So.
Da wäre was los gewesen.
Man stellt sich vor, sie hätte da den Zutritt verweigert bekommen, um Himmels Willen.
Ja, das geht gar nicht so richtig. Das funktioniert nicht so wirklich gut, mit Zutritt verweigern. Aber ja, ich muss sagen, also eigentlich ist das schon ein ziemliches Armutszeugnis von Maredo. Und ich erwarte auch, dass Maredo sich dazu äußert, vielleicht auch eine kleine Pressekonferenz gibt. Schließlich sind sie auf die finanzielle Aufwendung von Ina Aogo oder beziehungsweise Dennis Aogo, der bezahlt das ja schließlich auch, irgendwo drauf angewiesen. Das ist ja eine Kostenstelle, die man im Monat zu schließen hat.
Eben, und also da muss der Filialleiter dem Filialleiter den Kopf kosten, wenn nicht sogar dem Geschäftsführer.
Mindestens, also mindestens.
Ah, das weiß ich jetzt nicht, also zumindest die blöde Schnepfe, die nachgefragt hat, wer sie ist. So.
Ja. Ich glaube, die arbeitet das längst nicht
mehr. Da sind wir wieder bei dem weltoffenen Podcast. Ja, das ist sehr schön.
Von mir aus auch der blöde Penner, der einfach nicht lesen konnte, was auf ihrer Stirn geschrieben stand, ja. Und ja, was soll, what should I say? Es ist einfach passiert und es darf nicht passieren. Da müssen natürlich Köpfe rollen. Ne?
Das
da
müssen klar. Köpfe rollen,
da das können wir nur sagen. Hannover. Das 04, das ist ein Vergleich mit dem 04, ja. Oh. Dieses Ereignis, das war quasi ein Vorzeichen und es ist passiert mit Mirko Slomka. Verflucht doch mal, wir haben ihm den roten Teppich ausgerollt, sogar wir haben uns hier zusammengerissen, sofern es uns möglich gewesen ist. Und es ist halt passiert, ja, und da müssen Köpfe rollen.
Und wir haben ja gestern gesehen, wie sehr es in Dennis noch brodeln muss. Der hat ja wirklich, also der war ja völlig abgelenkt. Im Gedanken war er wahrscheinlich noch beim Steakhouse. Und das darf natürlich solche Auswirkungen darf das nicht haben.
Du warst zum Blockhaus gegangen.
Ja, also das vielleicht das nächste Mal. Aber an dieser Stelle, liebe Ina, natürlich hörst du uns. Du bist bei uns natürlich immer willkommen und immer herzlich eingeladen und musst uns in keinster Weise sagen, wessen Gattin du bist.
Das wissen wir, glaub mir, wenn wir eins wissen, dann wissen wir, wer du bist. Das wissen wir wirklich. Und wir wissen auch, zu wem du gehörst.
Nämlich zu uns. Zu Dennis.
Und Peyton kann ganz toll malen übrigens.
Ja,
jeder, der ihre Insta-Story sieht, Peyton kann gut malen.
Ich finde das toll. Zweieinhalb. Ich finde das toll. Nein, wirklich, da geht mir auch bei sowas geht mir das Herz auf.
Ist auch zuckersüß. Ist sie süß. Ah, ist die süß.
Aber ist das nicht schön, dass wir hier noch einen, also nach viel Motzen und auch übers Maredo zurecht, über 96 zurecht, hier noch so, also Tim, das hast du toll gemacht, noch so eine wunderbar liebliche, harmonische Abschluss, jetzt finde ich kein Wort, toll, habe ich super angefangen, also dass wir so einen tollen harmonischen Abschluss noch hinbekommen haben,
ja.
dass wir sagen können, ah, diese Malkünste von Peyton, die machen uns wieder weich.
Ja, Peyton ist wirklich, also alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, guckt euch die Insta-Story von Ina Ogo an. Wahrscheinlich sind wir dafür verantwortlich, dass Ina Ogo reichlich Follower bekommt.
Wer sonst?
Kann sie uns gerne nochmal beteiligen bei ihren Fitnessprodukten, die sie da gesponsert bekommt. Und ich muss wirklich sagen, Peyton ist zuckersüß. Zuckersüß, ich schmelze dahin. Es ist wirklich großartig. Also guckt es euch an und der Peyton Fanclub Podcast bedankt sich heute in erster Linie bei Tobias und natürlich auch bei Tom. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich fange einfach direkt an mit dem Schluss. Ich lege direkt los. Ihr merkt, ihr habt
ein
straffes Zeitfenster. Tom, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Immer wieder gern.
Tobi, schön, dass auch du es wieder geschafft hast.
Ja. Und ne? Du erst.
Ja, ich erst, ja. Ich hab viel zu tun, ey. Ich habe Klausurenphase jetzt, die ist Gott sei Dank abgeschlossen, dann Umzug am Wochenende.
Oh, weia.
Nebenbei arbeiten, weil irgendwer muss ja auch den Baum schütteln, an dem das ganze Geld hängt. Und ja, was soll ich sagen? Es sind stressige Zeiten in Hannover, stressige Zeiten auch bei mir. Und so ein bisschen Zeit für Podcast ist natürlich immer. Aber es geht jetzt direkt weiter mit Packen und furchtbar.
Dann wollen wir dich natürlich nicht aufhalten. Dann müssen wir jetzt aber doch ein Ende finden.
Ja.
Du bist ja schon mittendrin.
Ja, ich bin mittendrin. Ich, liebe Hörer, ihr hört, es passiert gerade sehr viel bei uns. Und ich möchte mich bedanken, dass auch diese Woche wieder reichlich zugehört wurde beim der neuen Ausgabe Vorwärts nach Weit, den Podcast mit mir und mit dem anderen Tobi. Tom war dabei, ein guter, wir sagen Freund, ja, wir dürfen ihn beim Vornamen nennen, Clemens aus Dresden war dabei.
Clemens, ja.
Und wir wünschen euch eine tolle Woche. Fahrt nicht nach Dresden, es lohnt sich nicht.
Die Stadt ist schön.
Die Stadt ist schön, ja, aber sportlich wird es eine absolute Vollkatastrophe. Ihr macht euch nur das Wochenende kaputt. Ihr könntet mir beim Umzug helfen, aber das nur am Rande. Und ich wünsche euch genau eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.